Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Karin Wenger.
Mit Hochrufen und Feuerwerk wird Mahinda Rajapakse am 27. Januar in seinem Amt als Präsident Sri Lankas bestätigt. Ganz in Weiß gekleidet mit einem purpurnen Schal verkündet er vor der Menge:
Ihr habt mich zum neuen Präsidenten gewählt und zwar mit großer Mehrheit. Ich bin der Präsident für das Land und für alle Leute in Sri Lanka.
Der singalesische Präsident betont damit, dass die politische, wirtschaftliche und militärische Trennung zwischen dem tamilischen Norden und Osten des Landes und dem mehrheitlich singalesischen Rest der Insel ein für allemal beendet sei. 8 Monate zuvor, im Mai, hatte Präsident Rajapakse mit seiner Armee die Befreiungstiger von Tamil Eelam, die LTTE, in einer vernichtenden letzten Schlacht besiegt. Das bedeutete auch das Ende des 26 Jahre dauernden Bürgerkrieges im Inselstaat im Indischen Ozean. Und es bedeutete das Ende der politischen und militärischen Macht der LTTE über die tamilischen Gebiete im Norden und Osten und über die Tamilen des Landes. Mit nur 9% Bevölkerungsanteil bleiben diese eine ethnische Minderheit im überwiegend singalesischen Sri Lanka. Doch der jahrzehntelange Krieg hat diese Regionen schwer gezeichnet. Mehrere hunderttausend Tamilen sind in den Kriegsjahren von der Insel geflohen, die Infrastruktur wurde vielerorts zerstört und die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Region kam zum Stillstand. Glaubt man den Worten des Präsidenten, so soll sich dies ändern. The priority is development.
Wirtschaftliche Entwicklung hat oberste Priorität. Menschenrechte und derlei Dinge können warten. Fragen Sie nur die Vertriebenen, dann wissen Sie, dass sie zuallererst ein neues Zuhause wollen.
Dass es die Regierung in Colombo ernst meint mit der wirtschaftlichen Entwicklung, glaubt auch Joachim Schlüter von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Colombo.
Es gibt erste Bewegung des sri lankischen Unternehmen in die sogenannten befreiten Gebiete. Es gab sehr viel Infrastrukturinvestitionen der Regierung in den ehemaligen LTTE-Gebieten. Aber wir sind noch weit entfernt davon, der Bevölkerung, die dort lebte oder wieder leben soll, auch wirklich vergleichbare Lebensqualität zu bieten, wie denen, die unter dem Krieg kaum gelitten haben.
Es geht jedoch nicht nur um Lebensqualität. Viele Tamilen leiden noch heute unter den Kriegsfolgen und kämpfen tagtäglich ums Überleben. Weit über 300.000 Tamilen lebten bis Anfang Dezember eingepfercht wie Gefangene in vertriebenen Lagern der Regierung. Inzwischen haben zwar viele die Lager verlassen können, doch noch immer befinden sich Zehntausende von Menschen in Regierungslagern in der Nähe der Stadt Wavunya im Norden Sri Lankas. Sie alle waren in den letzten Kriegsmonaten vertrieben worden. Nebst den Lagern für die intern Vertriebenen existieren zudem noch Gefangenenlager für rund 12.000 ehemalige LTTE-Kämpfer oder solche, die verdächtigt werden, LTTE-Rebellen zu sein. Wann diese Lager geschlossen werden und wie dort die Gefangenen behandelt werden, weiß niemand. Menschenrechtsorganisationen erhalten dort keinen Zutritt. Doch was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre, ist heute möglich. Mit den nötigen Bewilligungen kann man im Zug oder auf der Straße bis in den Norden des Landes fahren. Und die Regierung hat sogar ausgesuchte Gebiete der Menig-Farm, des größten Flüchtlingslagers, für Journalisten geöffnet. Die Zugfahrt von Colombo nach Wavunya führt durch malerische Landschaften, auf dichten Busch, folgen sanfte Hügel, auf denen Kühe grasen. Ab und zu ein streunender Hund. Dieses landschaftliche Paradies steht in irritierendem Kontrast zu der unmenschlichen Grausamkeit, der die Bevölkerung hier über Jahrzehnte ausgesetzt war. Noch in den letzten Kriegsmonaten im vergangenen Jahr wurden Tausende von Zivilisten getötet. Viele verschwanden spurlos. Nach 5 Stunden erreicht der Zug das Städtchen Wawunia. Ein paar Kilometer außerhalb befindet sich das Lager Menikfarm. Hier hinter Stacheldraht leben 90.000 Vertriebene, so viele wie in keinem anderen Lager. Sola Dowell, die Chefin von OCHA, dem Büro für die Koordination humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen, sagt:
There's still, I would say, significant humanitarian needs in the camp.
Die humanitäre Lage ist weiterhin prekär, obwohl die UNO und ihre Partnerorganisationen sehr eng mit der sri lankischen Regierung zusammenarbeiten, um die Infrastruktur aufzubauen und Unterkünfte, Wasser, Lebensmittel und Sanitäranlagen bereitzustellen.
Die Regierung hatte ursprünglich angekündigt, die Lager würden bis Ende Januar geräumt. Dieser Termin wurde jedoch auf den kommenden Sommer verschoben. Eine holprige Straße führt von Wawunia zur Menikfarm. Das Lager erstreckt sich über einige Kilometer, eine nicht enden wollende Stadt aus Zelten und einfachen Wellblechhütten, die mit Stacheldraht von der Straße getrennt sind. Das Lager ist in 7 Zonen aufgeteilt. Die Zone 1, die für Journalisten zugänglich ist, beherbergt rund 30.000 Menschen in Wellblechhütten. Es ist die Vorzeigezone. Eine Familie lebt auf 8 Quadratmetern. In einer Hütte werden Nahrungsmittel ausgegeben, in einer anderen ist ein Krämerladen untergebracht und in einer weiteren ein Ambulatorium. Es hat Latrinen und Kochstellen. Dieser Teil des Lagers wirkt einfach, aber sauber. Ob die anderen Zonen auch so aussehen? Wir wissen es nicht und wir durften uns auch keinen Überblick verschaffen. Die Hilfsorganisation Terre des Hommes arbeitet seit Oktober im Lager. Sie bildet dort Freiwillige aus, die für die Kinder und Jugendlichen in der Menikfarm sportliche Aktivitäten organisieren. Für die Kinder soll damit ein Umfeld geschaffen werden, in dem sie sich ablenken und vergessen können. Die Suche nach Freiwilligen sei jedoch keine einfache Aufgabe gewesen, sagt Laurence Toulumiac von Terre des Hommes.
At the beginning it was quite difficult to mobilize them within our activities.
Vor allem junge Männer konnten wir nur schwer als Helfer gewinnen. Sie fürchteten, im Lager aufzufallen. Das Misstrauen ist überall noch zu spüren.
Während des Krieges waren viele junge Männer von den Rebellen der LTTE gezwungen worden, gegen die Regierung zu kämpfen. Sie fürchten sich jetzt, erkannt zu werden. Verständlich ist denn auch das Misstrauen, das die jugendlichen Journalisten entgegenbringen. Denn im Lager leben auch Informanten der Regierung und so besteht für die Vertriebenen immer die Gefahr, dass sie verraten werden, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Um die Leute möglichst wenig zu gefährden, haben wir diese Aufnahmen von einem Sportfest deshalb mit einem versteckten Mikrofon gemacht. Der Jubel und die Freude am Spiel sind nicht zu überhören. Frenetisch feuern die Kinder ihre Kameraden bei einem Wettlauf an. Bevor sie mit ihren Aktivitäten im Oktober begonnen hätten, sagt Laurence Toulumiac von Terre des Hommes, habe es für die Kinder keine Beschäftigung gegeben. Sie seien einfach herumgelungert. Die Eltern hätten festgestellt, dass sich ihre Kinder veränderten.
They were more aggressive towards each other. They disobeyed to their parents.
Die Kinder wurden aggressiv, gingen aufeinander los, denn Eltern gehorchten sie nicht mehr und in der Nacht wurden sie von Albträumen geplagt. Viele Eltern fühlten sich überfordert und wussten nicht mehr, wie sie ihre Kinder unterstützen sollten.
Auch während des Krieges konnten viele Erwachsene ihre Rolle als Beschützer nicht mehr erfüllen. Unzählige Kinder und Jugendliche starben im Kugel- und Granathagel vor den Augen ihrer Eltern. Und die Tamil Tigers forderten ein Kind pro Familie als Soldaten für den Krieg. Oft entführten sie sie mit Gewalt. Eine Mutter erinnert sich mit Grauen an die letzten Kriegswochen. Ihren Namen will sie nicht nennen. Die Angst vor den Befreiungstigern schwingt immer noch in ihrer Stimme.
I have been in that war situation for nearly 2 months. I lived in a bunker.
Beinahe 2 Monate habe ich mit meiner Familie in einem Bunker ausgeharrt. Mein Haus wurde von Granatsplittern und Kugeln getroffen. Wir wollten fliehen, aber die LTTE hat uns nicht erlaubt, das Kriegsgebiet zu verlassen.
In the last days, LTTE was very bad. They were behaving very bad.
Wer fliehen wollte, wurde kaltblütig erschossen. So gerieten wir zwischen die Fronten. Die Regierung und die LTTE führten Krieg und wir waren mittendrin gefangen.
Sie sagt, die Flucht aus dem Kriegsgebiet sei extrem schwierig gewesen. Ihre Familie brauchte mehrere Anläufe, um die Stellungen der LTTE zu umgehen. Doch dann, eines Nachts, hätten sie einen Weg gefunden. Mit 3 Taschen flohen sie in einen nahen Armeestützpunkt. Damals, im Februar 2009, brachten sie Soldaten zuerst in eine Schule, wo sie mit Hunderten von anderen Flüchtlingen 4 Monate festgehalten wurden. Danach wurden sie mit ihrer Familie in das übervölkerte Lager Menigfarm gebracht, doch klagen will sie nicht.
And I would say hats off to our president, because that much of hard time I faced there and I thought we are never going to be alive anymore.
Ich ziehe den Hut vor dem Präsidenten, dass er diesen Krieg beendet hat. Denn das Leben unter der LTTE war hart. Nie hätte ich gedacht, dass ich diesem Krieg entkommen würde.
Zurück in ihr Dorf will die Tamili nicht. Dort stehe heute kein einziges Haus mehr. Der Spielnachmittag von Terre des Hommes in Zone 1 der Menigfarm ist fast zu Ende. Am Rande des Spielfelds steht ein kleiner Junge. Ein Granatsplitter hat ihm den Arm abgerissen. Zurückgeblieben ist ein Stummel, den der Junge weit vom Körper streckt. Viele der Ängste und Traumata der Kinder sind jedoch weniger offensichtlich als diese physische Verletzung. In den kurzen Gesprächen kehrt ein Thema immer wieder, die Angst vor der ungewissen Zukunft und der Wunsch, nach Hause zurückzukehren. Die Infrastruktur ist auch heute, Monate nach Kriegsende, an vielen Orten zerstört. Die Häuser liegen in Trümmern, Bauernhöfe, Felder und Wege sind vermint. Die Regierung und Hilfsorganisationen haben zwar mit den Aufräum- und Aufbauarbeiten begonnen, einige Gebiete bleiben jedoch weiterhin militärisches Sperrgebiet und damit nur für die Armee zugänglich. Zum Beispiel das Gebiet östlich der A9, jener Straße, die Wavunia mit der nördlichen Halbinsel Jaffna verbindet. Dort tobten in den letzten Kriegsmonaten die schlimmsten Kämpfe. Niemand außer der Armee weiß, welche Gräueltaten dort begangen wurden. Die meisten Vertriebenen, die sich heute noch in der Menigfarm befinden, kommen aus diesen Gebieten östlich der A9. Sola Dowell, die Chefin von OCHA, dem Büro für die Koordination humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen in Colombo, hat wenig Hoffnung, dass sie bald zurückkehren können.
We do anticipate that there will be significant numbers that will need to remain in the camps over the next several months.
Ich nehme an, dass die meisten Menschen hier auch in den kommenden Monaten im Lager bleiben müssen. Auch wir von der UNO wissen nicht, wie das Gebiet östlich der A9 derzeit aussieht.
Die UNO schätzt, dass 60 bis 80.000 Personen nicht in ihre Dörfer zurückkehren können, weil viele Sprengsätze herumliegen, die nicht explodierten und weil die Böden vermint sind. Die Minen sind denn auch eines der größten Probleme für die Rückkehrer. Wie viele der tödlichen Sprengkörper unter der Erde verborgen sind, weiß jedoch niemand. 7 Minenräumorganisationen und die sri lankische Armee sind jetzt dabei, das Gebiet zu säubern. Eine der Organisationen ist die Schweizer Stiftung für Minenräumung. Programmleiter Nigel Robinson rechnet mit etwa 2 Jahren, bis im Norden eine erste Phase der Minenräumung abgeschlossen ist.
Getting them home in the first instance, but then a lot of time will need to be spent ensuring that their access to livelihoods is safe.
Das Wichtigste ist, die Gebiete so weit von Minen zu säubern, dass die Vertriebenen zurückkehren können. Die Entminung der Reisfelder und der Gebiete, in denen die Rückkehrer ihr Feuerholz suchen, werden wir erst in einer zweiten Phase in Angriff nehmen.
Der Prozess könnte also Jahre dauern. Die Arbeit gleicht der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
The SLA mines.
Die sri lankische Armee hat zwar genaue Minenkarten angefertigt, das erleichtert die Arbeit. Aber wo die Tamil Tigers ihre Minen verlegt haben, weiß niemand wirklich.
Einige Kilometer westlich von Wavunia arbeitet eines der Teams der Schweizer Stiftung für Minenräumung im Dorf Periatampanai. Einst wohnten hier 160 Familien, dann besetzte die LTTE das Dorf und nutzte es als Basis im Kampf gegen die sri lankische Armee. Und die Bewohner sind geflohen. Den Häusern fehlen Fenster und Türen, die Wände sind mit Einschusslöchern übersät, die Mauern teilweise eingestürzt. Brunnen, Häuser und Grasflächen sind vermint. Ein Minenfahrzeug, ein niedriges, bulliges Gefährt, pflügt mit wirbelnden Ketten den Boden um. Alle Bäume wurden gefällt, die Büsche geschnitten, Vegetation gibt es keine mehr. Dass hier jemals wieder Menschen wohnen sollen, kann man sich nur schwer vorstellen. Jean-Claude Ammann, der technische Berater der Stiftung, hat sein Büro in einem zerbombten Haus eingerichtet und davor ein Beet angelegt. Doch darin wachsen keine Blumen. Er erklärt, was in seinem Beet liegt.
Anti-Tilt. Und hier ist der Johnny 99, das ist normal. Wir haben China.
Antipersonenmine Johnny 99, hier eine Mine aus China Typ 72, P4 aus Pakistan, V50 Italien, M969 aus Portugal, Johnny 95 hausgemacht von der LTTE.
Die Tamil Tigers sind in ihrem Krieg weltweit auf Einkaufstour gegangen. Und sie haben viele Minen, Waffen, ja sogar Kriegsschiffe selbst gebaut. Dort, wo die Tamil Tigers Minen gelegt hatten, stecken heute gelbe Holzstangen im Boden. Ein Minenräumer erklärt ihre Bedeutung.
Das war die Abwehrlinie der LTTE gegen die Soldaten der Sri Lankischen Armee.
Die Markierungen verlaufen in langen, zickzackförmigen Linien rund um das Dorf. Eine Stange pro entfernte Mine, andere ziehen sich um Häuser und Brunnen. Selbst die Brunnen müssen ausgepumpt und gesäubert werden, denn auch dort, im Wasser, könnten Minen liegen. Alleine im Dorf Periatampanai haben die Minenräumer in anstrengender Kleinarbeit in 2 Monaten mehr als 2000 Sprengkörper gefunden und vernichtet. Wie mühselig die Arbeit ist, kann man nur ahnen. Geschützt von schweren Westen und einem Visier knien die Minenräumer am Boden, vor sich eine Latte, die sie Zentimeter um Zentimeter gesäuberten Boden vor sich herschieben. Wie Gärtner haken sie zuerst das Gras, um dann mit einer kleinen Schaufel oder einem Sondierstab den Boden nach Minen abzusuchen.
Here we have Johnny 95, homemade by LTT.
Wer eine Mine findet, löst sie sorgfältig aus dem Boden und entschärft sie dann. Alle 20 Minuten wird Pause gemacht. Die Arbeit erfordert höchste Konzentration. Wir verlassen das Dorf Periatampanai und fahren dorthin, wo bereits viele Vertriebene zurückgekehrt sind oder bei Verwandten Unterschlupf gefunden haben, auf die Halbinsel Jaffna, ganz im Norden des Landes. Die A9, die Straße dorthin, ist eine Ansammlung von Schlaglöchern auf einer Schotterpiste. Es ist die Hauptverbindungsstraße zwischen der Halbinsel Jaffna und dem Rest des Landes. Jahrelang war sie für Zivilisten gesperrt. Wer von Jaffna nach Colombo reisen wollte, musste fliegen. Jetzt ist die Straße seit Anfang Jahr offen. Immer wieder wird man jedoch an den Checkpoints von der srilankischen Armee kontrolliert. Auf halbem Weg nach Jaffna liegt die Stadt Kilinochi. Sie war das politische Zentrum der Tamil Tigers mit einer eigenen Regierung, einer Polizei und einem selbstverwalteten Gesundheits- und Bildungssystem. Im Januar 2009 nahmen die Regierungssoldaten die Stadt ein, die LTTE wurde vertrieben. Wie heftig die Kämpfe hier getobt haben müssen, ist noch zu erahnen. Kein einziges Haus ist mehr intakt. Und in jenen Gebäuden, in denen zumindest noch die Wände stehen, hat sich die srilankische Armee installiert. Wer keine Spezialbewilligung hat, darf hier weder anhalten noch mit den Leuten sprechen. Deshalb fahren wir weiter. Ein Streifen Gras zieht sich links und rechts der Straße entlang. Dahinter beginnt der Dschungel. Alle paar Meter tauchen kleine Bunker der srilankischen Armee auf. Es müssen Hunderte sein. Soldaten haben Blumengärten vor den Bunkern angelegt, andere haben ihre Wäsche zum Trocknen an Leinen aufgehängt. Die Zahl der Soldaten scheint hier weit größer zu sein als jene der Zivilisten. Von Entmilitarisierung ist nichts zu spüren. Das macht vielen Tamilen Angst. Sie befürchten, dass die Regierung jetzt nach Kriegsende die ethnische Zusammensetzung der Region verändern wird. Das heißt, dass sie den vertriebenen Tamilen die Rückkehr in ihre Dörfer nicht erlaubt und stattdessen Singalesen und Militär dort ansiedelt. Laut einem Bericht der International Crisis Group, einem renommierten Analyseinstitut, ist diese Angst der Tamilen berechtigt. Pensionierte singalesische Armeegeneräle amten heute als Gouverneure sowohl in den nördlichen als auch in den östlichen Provinzen des Landes. Und die Regierung plant laut dem Bericht der Crisis Group in den Distrikten von Quilinochi und Mulativo neue Armeesiedlungen für Soldaten und ihre Familien. In anderen Gebieten des Landes, in denen solche angelegt worden waren, wurden weite Flächen als Sicherheitszonen annektiert. Analysten der Crisis Group glauben, dass die Ausbreitung der Armee im Norden und Osten des Landes deshalb möglicherweise dazu führen wird, dass Tausende von Tamilen nicht mehr in ihre Gebiete zurückkehren können. Schon heute leben Zehntausende nicht in ihren einzigen Häusern, sondern bei Verwandten in anderen Dörfern oder Städten. Was das bedeutet, sieht man auf der Halbinsel Jaffna. Jetzt nach Ende des Krieges und nachdem die Regierung die Lager geöffnet habe, seien 70.000 vertriebene Tamilen auf die Halbinsel gekommen, sagt der katholische Bischof von Jaffna, Thomas Soundranaikam.
From the IDP camps, nearly 70,000, they chose to come to into the peninsula.
Viele dieser Tamilen sind jedoch nicht von hier. Sie konnten nicht in ihre Dörfer zurückkehren und leben heute bei Freunden oder Familienangehörigen. Das wird je länger, je mehr zum Problem, da der Platz begrenzt ist. Zudem haben die Flüchtlinge von der Regierung und von Hilfsorganisationen nur für 6 Monate Nahrungsmittelhilfe bekommen.
Der Fischer Kumar ist einer von ihnen. Er und seine Familie mussten in den vergangenen Jahren 4-mal fliehen. 3-mal vor dem Krieg zwischen den Tamil Tigers und der Armee. Und einmal hat der Tsunami von 2004 ihr Dorf gänzlich zerstört. Nur mit Glück und unter Lebensgefahr konnte der Fischer und seine Familie im letzten Jahr aus dem Kriegsgebiet fliehen. Seit vergangenem Oktober lebt Kumar mit seiner Familie unter Plastikplanen im Garten von Verwandten in einem Dorf auf der Halbinsel Jaffna. Sein eigenes Dorf liegt östlich der A9 und ist heute militärisches Sperrgebiet. Der Fischer erzählt von seinem entbehrungsreichen Leben.
Ich habe 25.000 Rupien und einige Kilo Mehl, Reis, Zucker und Linsen von der Regierung erhalten. Das war alles. Ich habe alles verloren. Ja, ich bräuchte Hilfe.
Die umgerechnet knapp 600 Franken und auch die Nahrungsmittel hat der Fischer längst aufgebraucht. Ab und zu fährt er mit den lokalen Fischern aufs Meer. Doch viel Arbeit gibt es nicht.
Ich habe keine Hoffnung für die Zukunft. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, in mein Dorf zurückzukehren.
Der Bischof von Jaffna kennt als Seelsorger der Halbinsel diesen Kummer.
They have a bitterness in their heart, because, you know, this has been something which has been imposed on them, this war.
Viele Leute sind voller Bitterkeit. Vor allem sind sie wütend auf die Regierung, die ihnen diesen Krieg aufgezwungen hat. Das Ziel der Regierung war einzig, die Tigers zu zerstören, egal zu welchem Preis.
Die Wut der Tamilen richtet sich jedoch nicht nur gegen die Regierung.
Second, also they are angry with the Tigers, the LTT.
Sie sind auch wütend auf die Tamil Tigers, die diesen Krieg eskalieren ließen, ohne Rücksicht auf die eigenen Leute. Die LTTE hat sogar ihre eigenen Leute an der Flucht gehindert und sie als menschliche Schutzschilde missbraucht.
Doch dann relativiert Bischof Thomas Soundranaikam seine Kritik an den Tamil Tigers.
The Tigers stood for a cause, that is the liberation of the Tamil people and winning the rights of the Tamil people.
Die Tiger haben für eine Sache gekämpft, für die Befreiung der Tamilen und für ihre Rechte. Jetzt ist die LTTE zwar besiegt und verschwunden, aber die Ziele, für die sie stand, sind geblieben. Die Menschen werden erst zufrieden sein, wenn die Regierung eine ordentliche politische Lösung bietet, sodass sich die Tamilen als gleichberechtigte Bürger des Landes fühlen und an der Macht teilhaben können.
In der Hauptstadt Colombo gibt sich Präsident Rajapakse nach seinem Wahlsieg gelassen. Er spricht zwar nicht explizit von einer politischen Lösung, sagt aber, er wolle eine zweite Parlamentskammer schaffen. Und?
Whether it is Tamil or Muslims or Sinhala, we can deprive their rights.
Egal ob Tamilen, Muslime oder Singalesen, die Regierung beraubt niemanden seiner Rechte. Alle sind hier gleich.
Das sind Worte, doch die Realität sieht anders aus. Politische Beobachter kritisieren, dass die Regierung kaum Schritte unternehme, um die Tamilen und die Singalesen zu versöhnen. Muthu Krishna Sarvanandan, ein tamilischer Wirtschaftswissenschaftler, sagt gar:
Reconciliation is a term and a term is not in the vocabulary of the government.
Versöhnung existiert im Wortschatz des Präsidenten nicht. Dieser scheint zu glauben, dass sich alle ethnischen Spannungen auflösen, sobald die tamilischen Gebiete wirtschaftlich entwickelt sind.
Ein anderer Kenner Sri Lankas, der aus Angst vor der Regierung anonym bleiben will, sagt:
Like there will be no more freedom of expression here, and like a month ago we had that popular thing kidnapping people white vans. It is going to come back.
Meinungsäußerungsfreiheit wird es nicht mehr geben. Und die weißen Vans, in denen noch vor einem Monat Leute verschleppt wurden, werden wiederkommen. Und auch Journalisten, die kritisch über die Regierung sprechen, werden wieder verschwinden.
Tatsächlich hat das Regime Rajapakse nach dem Wahlsieg eine regelrechte Hexenjagd auf Journalisten begonnen. Dutzende mussten untertauchen oder sind ins Ausland geflohen. Und der ethnische Konflikt zwischen Tamilen und Singalesen besteht fort und damit auch die Gefahr, dass die Spannungen zwischen Tamilen und Singalesen wieder aufflammen. Denn solange die systematische Diskriminierung der tamilischen Minderheit durch die singalesische Mehrheit weitergeht, solange ist die Wurzel des jahrzehntelangen Konflikts nicht beseitigt. Eine erneute Radikalisierung der Tamilen ist daher nicht ausgeschlossen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.